Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Solange es keine Bestandsgarantie aus Teheran für Israel gibt, ist diese Gefahr nicht nur eine rhetorische, sondern sie kann real passieren.
This is what Allah will tell them. And when Allah tells them to do this, they will do it. And I think today we witness the same scenario of the 1939.
Das gleiche Szenario wie 1939, einen neuen Holocaust. Nicht weniger befürchtet Mordechai Kedar für Israel. Um die Bevölkerung des Westens wachzurütteln, dafür war er letzte Woche in Europa und in der Schweiz.
I think the population do not see the danger. They do not see that the Iranians already can reach Europe with the missiles.
Die Europäer unterschätzten die Gefahr, meint der Israeli. Die iranischen Missiles könnten ohne weiteres auch europäische Länder treffen. Ulrich Tilgner hingegen, den ich auf einer Abendveranstaltung der Reporter ohne Grenzen in Zürich treffe, eher relativiert diese Gefahr.
Es gibt genug israelische Wissenschaftler, die gesagt haben, so real ist die Gefahr nicht. Also sie existiert, aber so real, wie sie von der Regierung beschworen wird, ist die iranische Gefahr nicht.
Dagegen argumentiert Mordechai Kedar, dass die Welt nicht auch nur 1% solcher Gefahr riskieren dürfe.
Nobody can risk even 1% of the possibility that this will happen.
Um es gleich zu sagen, Mordechai Kedar ist absolut dagegen, dass Israel selbst zu einem Präventivschlag aushole. Ganz im Gegenteil. Das wäre vielleicht der Anfang vom Ende für die Region. Deshalb sei er ja eben hier, um an den Westen zu appellieren, Iran zu stoppen, weiter an einer Atombombe zu bauen.
The world in general and maybe Israel in particular should do whatever they can do in order to prevent such a thing. Because when Iran has nuclear weapon, the whole world map will change.
Ein Iran mit Atombombe würde die ganze politische Weltkarte auf den Kopf stellen. Genau das befürchten auch die USA. Wie weit die Iraner nun wirklich sind mit der Bombe, darüber schießen seit Jahren Spekulationen ins Kraut. Auch die beiden Experten Kedar und Tilgner sind vorsichtig in ihren Aussagen darüber, wie weit die Bombe sei.
There is in the media much information about this, much misinformation and much disinformation.
In den Medien gibt es eine Menge Informationen dazu, auch eine Menge Falschinformationen und viel Desinformation. Es ist auch für mich schwer, denn seit 15 Jahren bin ich raus aus dem Geheimdienst, das alles richtig einzuschätzen. Ich weiß also wirklich auch nicht, wie weit Iran von der Bombe entfernt ist. Ich bin aber sicher, dass sie bereits heute sogenannte schmutzige Bomben haben. Das sind Bomben, die radioaktives Material enthalten und eine Stadt oder Region mit all ihren Menschen und Lebewesen verstrahlen und töten können. Solche Waffen, befürchte ich, haben sie bereits und könnten sie auch einsetzen.
They know how to do it.
Es gibt ja unterschiedliche Theorien. Ich weiß nichts Genaues, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass der Iran eindeutig auf die Schwellenfähigkeit hinarbeitet. Das heißt, der Iran möchte in der Lage sein, in einer kürzestmöglichen Zeit Atombomben selbst zu bauen. Und sie werden alles tun, um nicht gegen internationale Verträge zu verstoßen. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird man in sehr, sehr kurzer Zeit irgendwann eine Bombe bauen können. Und mit jedem Monat wird Iran schwellenfähiger. Das heißt, in jedem Monat wird Grundlagenforschung gemacht, wird Uran angereichert. Und wenn Sie sich anschauen, es gibt viele andere Länder, die innerhalb von Monaten eine Bombe bauen können. Iran arbeitet systematisch daran, dieses zivile Programm sehr schnell umklappen zu können. Das ist meine Interpretation von dem, was ich in Iran erlebe.
Warum der Iran überhaupt die Bombe anstrebt, das erklärt sich Ulrich Tilgner viel weniger mit oder gegen Israel.
Aufgrund des Konfliktes zum Westen hat Iran natürlich ein Interesse daran, irgendwann die Bombe zu besitzen. Das ist ja gar kein Zweifel. Also dieses Regime will der Westen abschaffen. Obama hat sich noch nicht endgültig geäußert, aber es gibt nun eine starke Bewegung im Westen. Der Ex-Präsident Bush hat gesagt, Regime Change. Und für die iranischen Spitzenpolitiker ist die Atombombe eine Art Garantie, dass sie nicht von der Macht verdrängt werden können. Also das ist das Grundproblem in meinen Augen des Konfliktes.
Die Atombombe solle Iran also Respekt verschaffen in der Welt, vor allem gegenüber den mächtigen USA. Ähnlich hatte das ja auch schon Libyen bzw. Libyens Revolutionsführer Gaddafi versucht und immer wieder mit der Bombe gedroht. Tilgner jedenfalls traut Iran keine konkreten Angriffspläne zu.
Iran hat keine Angriffskriege geführt. Historisch, man hat in Oman militärisch interveniert in der Schahzeit. Iran ist immer wieder angegriffen worden. Es gibt diesen großen Bericht der amerikanischen Geheimdienste. Da wird gesagt, Iran habe 2003 im Oktober das aktive Atomprogramm eingestellt. Und das ist genau der Zeitpunkt, nachdem klar war, Saddam Hussein ist weg. Also man muss eben einfach sehen, die Atombemühungen, die militärischen Atombemühungen Irans waren auch anti-irakische Bemühungen. Das waren keine Bemühungen, also das war keine Aufrüstung gegen Israel, sondern das war im Kern eine Aufrüstung gegen Irak. Der Westen hat gesagt, Irak hat die Bombe, also war es völlig klar, dass iranische Politiker auch den Besitz der Bombe anstreben. Diese Bemühungen sind, so die US-Geheimdienste, im Herbst 2003 eingestellt worden, also nach dem Sturz von Saddam Hussein. Die Frage ist, was wird insgeheim weitergemacht und wie groß sind die friedlichen Bemühungen, die Iran dann doch in die Lage versetzen, sehr schnell eine Bombe zu bauen. Das ist für mich das Problem.
Iran-Korrespondent Tilgner hält also einen Angriff auf Israel für unwahrscheinlich und sieht auch die atomare Aufrüstung Irans anders motiviert. Aber gleichzeitig hält er doch fest:
Ich glaube, das Problem ist, solange es keine Beziehung zwischen Israel und Iran gibt und solange das palästinensisch-israelische Problem nicht gelöst ist, muss Israel Angst haben.
Und diese Angst besteht in Israel.
If somebody comes to you and tells you that he's going to kill you, would you tolerate the possibility that he will do it?
Wenn Sie jemand mit dem Tode bedroht, würden Sie dann über die Möglichkeit hinwegsehen, dass er das auch tut und Sie umbringt? Auch wenn Sie nicht hundertprozentig sicher sein können, dass er das wirklich wahr macht, so treffen Sie doch Vorsichtsmaßnahmen. Sie können das nicht einfach ignorieren. Und dann wiederholt er das auch noch mehrfach. Tod Israel, schreien Sie in den Straßen. Also jede Nation würde das ernst nehmen. Insbesondere wir, die wir dasselbe schon einmal vor genau 70 Jahren erlebt haben.
Angst vor der Wiederholung der Geschichte. Wie real, gar in Prozenten ausgedrückt, wie real die Gefahr nun wirklich ist, lässt sich nicht im Ernst entscheiden. Die Angst ist da und nicht ohne Grund. Dass mit der Angst vor der Gefahr auch Politik gemacht wird, in Israel, den USA genauso wie im Iran, konstatiert der langjährige Nahostkorrespondent Ulrich Tilgner, zuerst im Blick auf Teheran.
Die Politiker werden sich nicht schämen, rhetorisch gegen Israel etwas zu unternehmen, obwohl Iran natürlich gar keinen Krieg gegen Israel führen kann. Also das weiß jeder Politiker in Teheran. Ein Angriff auf Israel würde das Ende der Islamischen Republik bedeuten. Also das wissen die Politiker in Teheran sehr genau. Aber die Rhetorik gegen Israel bringt Iran in die Isolation. Und aus der Isolation kann man sagen, wir werden vom Westen angefeindet. Wir müssen unsere Reihen zusammenschließen. Wer uns kritisiert, dem gehört der Mund verschlossen. Israel wird in der iranischen Innenpolitik auch instrumentell benutzt, um innenpolitische Gegner auszuschalten. Und das sollten eigentlich auch Politiker in Tel Aviv wissen. Ich glaube, umgekehrt ist das genauso. Also wer in Israel eine anti-iranische Rhetorik anstimmt, hat natürlich immer eine große Unterstützung. Wenn es so real, wie sie von der Regierung beschworen wird, ist die iranische Gefahr nicht. Das ist auch ein Instrument in der innerisraelischen Auseinandersetzung. Und genauso muss man auch sehen, dass die Rhetorik gegen Israel auch ein Punkt in der inneriranischen Auseinandersetzung ist.
Dass die iranischen Politiker trotz Hassrhetorik und öffentlicher Holocaustleugnung trotzdem und schlussendlich vernünftig seien, hofft Ulrich Tilgner. Auf solche Vernunft im islamischen Gottesstaat will sich der israelische Politologe Kedar lieber nicht verlassen. Mordechai Kedar kritisiert, dass die europäische Politik die Theologik der Ayatollahs nicht wirklich verstehe und darum auch die Gefahr nicht ernst genug nehme.
This is exactly what happens.
Genau das kommt dabei heraus, wenn jemand aus Europa den Iran mit einer westlichen Brille zu verstehen versucht. Wenn er westliche Werte anlegt, das funktioniert nicht. Unsere Gesellschaften denken wirklich total unterschiedlich. Die Werte der Ayatollahs sind andere. Sie kümmern sich nicht wirklich um gute Arbeitsplätze für die iranische Bevölkerung, sonst würden sie ja ihr Geld in den ökonomischen Aufbau des Landes investieren. Aber das machen sie nicht, sondern entwickeln das Atomprogramm weiter, was sicher keine Jobs bringt. Sie haben andere Prioritäten. Die Ayatollahs denken, oder nein, sie wissen sogar, dass Allah sie führt, dass sie eine direkte Verbindung zu Allah haben und er ihnen die Autorität gibt für ihr Handeln. Und das sagen sie ja selbst von sich. Also, wenn eines Tages Allah ihnen den Auftrag erteilt, die Bombe zu benutzen, wer sind dann schon die Europäer, ihnen das auszureden? Die nehmen den Westen doch überhaupt nicht ernst. Aber was noch schlimmer ist, der Westen hilft ihnen auch noch. Milliarden Euros investiert der Westen im Iran in die Ölindustrie. Damit unterstützen die Europäer die Mullahs genauso, wie sie früher Saddam Hussein unterstützt haben. Einzig um des Profits willen.
And Europe supports the Ayatollahs, just like the Europeans supported Saddam, only because they, you know, profits.
Und in der sogenannten Theokratie Irans, im schiitischen Regime, sieht Kedar ein unberechenbares Gefahrenpotenzial.
That the main problem with the Iranian regime and not the Iranian nation is that they think that they know exactly what Allah wants.
Die Mullahs seien schlicht überzeugt, den Willen Allahs zu kennen und auszuführen. Und mit diesem göttlichen Sendungsbewusstsein seien sie zu allem fähig.
Whoever goes with such a feeling that his acts are actually divine acts, he will do anything. He has no restrictions. Because everything which he will be said that it's directed by Allah.
Diese Angst ist zunächst einmal ernst zu nehmen. Angst und auch Hass sind immer mit einzuberechnen, auch im politischen Gang der Dinge. Denn schließlich sind es vor allem Emotionen, die uns Menschen generell leiten und nicht etwa die hehre Ratio. Dass es Emotionen sind, die entscheiden, in dieser Einsicht wurde die Theologie unlängst von der Neurobiologie bestätigt. Und so frage ich den Politologen Mordechai Kedar, ob seine Nation von der Angst geprägt ist.
Definitely, definitely. First of all, we live in a region which doesn't like us.
Wir sind das ja schon gewohnt. Immer wenn wir uns schlafen legen, bleiben ein Auge und ein Ohr offen. Denn wir leben im Herzen des Vulkans Nahe Osten. Und nur wenige Völker hier tolerieren uns und unsere Existenz im Lande Israel. Daran haben wir uns schon gewöhnt, aber jetzt gibt es diese Drohung aus dem Iran. Und deren Slogans sind nicht nur Slogans. Jetzt können sie die auch sehr schnell und einfach wahrmachen, eben mit diesem Atomprogramm. Und niemand darf nur 1% Risiko eingehen, dass sie es auch wirklich tun.
Solche Horrorszenarien möchte Ulrich Tilgner nicht weiter ausmalen. Die jüngsten Verlautbarungen aus dem Iran, der fünfseitige Brief der Staatsführung, in dem ein erster Schritt hin zu mehr Transparenz gemacht wurde, sie scheinen Tilgner vorderhand recht zu geben. Sein Plädoyer für den Umgang mit dem Iran.
Ich glaube, das Erste, was man machen muss, ist, die Islamische Republik in ihrer jetzigen Form zu akzeptieren. Die Wahlerfolge der Opposition, die ja zu unglaublichen inneren Verwerfungen geführt haben, ist ja nicht das Ergebnis von amerikanischem Druck. Bush wurde abgewählt. Obama hat eine neue Politik angekündigt. Und in dem Moment ändert sich was im Iran. Nicht durch den äußeren Druck. Das sollte einem eigentlich zeigen, wie sensibel die ganze Iran-Frage ist. Je größer der äußere Druck, desto willkommener ist dieser bei der islamischen Führung, weil man sagen kann, wir sind Außenseiter, wir werden von außen bedroht. Wer gegen uns argumentiert, wer uns kritisiert, gehört ausgeschaltet, weil er das gesamte iranische Modell in Gefahr bringt. Anstatt den Iran ruhig mit seinen inneren Konflikten sich entwickeln zu lassen, die irgendwann eine möglicherweise neue Staatsform bringen, und man konnte sehen, wie aktiv die Jugend jetzt ist, das Vorbild war in den USA durch die Wahlen gesetzt. Je mehr man also diesen Raum verschließt, desto autoritärer wird das iranische System. Davon bin ich absolut überzeugt.
Druck auf den Iran auszuüben, erzeuge nur Gegendruck, meint also der Nahost-Experte Ulrich Tilgner. Darauf Mordechai Kedar.
According to this logic, you can bring a tiger home, leave him alone and hope that he doesn't eat you, only because he doesn't feel any pressure from you.
Keinen Druck auf den Iran auszuüben, wäre genauso wie einen hungrigen Tiger bei sich zu Hause frei laufen zu lassen. Ohne internationalen Druck, wirtschaftlich und diplomatisch, würde der Iran nicht von seinen Allmachtsplänen ablassen, ist der israelische Politologe Kedar überzeugt und fordert drum.
First of all, to boycott the Iranians until they stop the enrichment of uranium and they prove and they open all the facilities, the nuclear facilities to inspection.
Den Iran boykottieren, bis sie die Urananreicherung stoppen und den westlichen Inspektoren freien Zugang zu allen Anlagen geben. Dazu hat sich Iran ja eigentlich selbst verpflichtet, als es dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten ist. Daran haben sie sich aber nicht gehalten. Sie handeln hier gegen ihre eigene Unterschrift. Und das wissen die Deutschen, die Franzosen, alle wissen es, aber keiner stoppt den Geldfluss in den Iran, um die Ayatollahs dazu zu bringen, einzusehen, dass sie nicht einfach machen können, was sie wollen.
Zwei Lösungsansätze, die sich auch in der Weltpolitik wiederfinden. Boykott und Druck fordern die einen, in Ruhe lassen, Respekt erweisen und abwarten, ob sich Iran von selbst zu Kooperationen bereit findet, die anderen. Das Gesprächsangebot von letzter Woche war vielleicht so etwas. Ein Brief, der nun vor allem zwischen den Zeilen gelesen wird. Der Iran spiele auf Zeit, sagen die einen. Das sei ein großer Fortschritt, feiern die anderen. Von Interpretieren hält Mordechai Kedar hingegen wenig. Die wiederholten Drohungen und Diffamierungen seien doch eindeutig.
Everyone tries to interpret them. Why interpret them when it's so clear?
Der Iran-Beobachter Ulrich Tilgner möchte hingegen die antijüdischen und anti-israelischen Hasstiraden Ahmadinejads besser als politische Taktik verstehen. So auch Ahmadinejads wiederholte Forderung, Israel zu zerstören, als Teil inneriranischer Rhetorik.
Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu sehen, wann hat Ahmadinejad das erste Mal diese Forderung gestellt. Das war der sogenannte Jerusalem-Tag, das war der letzte Freitag im Ramadan vor 4 Jahren. In diesem Jahr hielt Rafsanjani die Predigt und Ahmadinejad hält sich zurück. Das ist ein Tag gewesen, an dem immer die Zerstörung Israels gefordert wurde. Als Ahmadinejad damit aufgetreten ist, hat er eine unglaubliche Resonanz im Westen damit ausgelöst und hat über seine innenpolitischen Schwierigkeiten hinweg täuschen können. Es war ja interessant, dass ein Mann, den er zum Vizepräsidenten machen wollte, und da ist er gestoppt worden, der hat gesagt, wir sind mit dem israelischen Volk befreundet. Also daran kann man erkennen, dass es auch eine taktische Aussage ist von Ahmadinejad. Er steht unter einer enormen internationalen Kritik und hat jetzt 3 Frauen für ein Ministeramt vorgeschlagen. Möglicherweise kommt er damit nicht durch. Das heißt, Ahmadinejad hat ein politisches Talent, um immer wieder Konflikte zu entzünden, um dadurch innenpolitischen Raum für sich zu gewinnen. Und ich glaube, die Rhetorik gegen Israel war auch gespeist durch diese Erkenntnis, im Inneren habe ich Probleme, ich starte die Rhetorik nach außen. Und als dann die Retourkutsche aus dem Westen kam, hat er gesehen, dass man mit dieser Politik sehr erfolgreich im Iran sein kann. Das heißt ja nicht, dass er nicht bereit wäre, Israel anzugreifen. Das heißt ja nicht, dass Israel verschont werden soll. Aber ich glaube nicht, dass Iran einen Angriffskrieg gegen Israel plant. Denn es gibt ja auch Fragen, sie wollen Israel von der Landkarte löschen, werden sie Krieg führen? Da hat Ahmadinejad gesagt, das werden unsere palästinensischen Brüder tun.
Die Palästinenser als Brüder zu bezeichnen, ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Denn die Palästinenser sind schließlich Araber. Die Iraner pflegen von jeher ihre Feindschaft mit den Arabern, ganz besonders mit dem Irak, seinerzeit unter Saddam Hussein. Denn die Iraner sind erstens keine Araber und zweitens keine Sunniten, sondern Schiiten. So unterstützen die schiitischen Iraner vor allem jene arabische Gruppen, die schiitisch sind und oder ein sunnitisch-arabisches System destabilisieren, so wie die Hisbollah den Libanon. Ein interessanter Sonderfall war, dass Iran auch die Hamas im Gazastreifen mit Waffen versorgte. Ulrich Tilgner.
Die Hamas wurde unterstützt und die iranische Führung war außer sich, als der Tag der Hinrichtung von Saddam Hussein zum Trauertag im Gazastreifen erklärt wurde. Da haben die islamischen Führer in Teheran gesagt, was ist jetzt los? Wir unterstützen diese Leute und unser Erzfeind wird hingerichtet, auch weil wir den Druck ausgeübt haben, dass diese Hinrichtung vollzogen wird. Und in Palästina wird dieser Tag zum Trauertag erhoben. Das ist der Widerspruch zwischen Schiiten und Sunniten. Also die Hamas ist eigentlich eine andere, religiös orientierte Gruppe, als die schiitische radikale Bewegung im Iran. Die hat ihre Parallelität bei der Hezbollah im Libanon, aber nicht bei der Hamas.
So wundert es nun auch nicht mehr, dass das sunnitische Saudi-Arabien im Gaza-Konflikt Anfangsjahr kaum Sympathien mit der Hamas aufbrachte, sondern im Gegenteil Israel unterstützte. Der israelische Professor für arabische Studien Mordechai Kedder über die Position Saudi-Arabiens in diesem Konflikt.
Saudi-Arabia supported Israel at least in two wars lately.
Saudi-Arabien hat Israel in mindestens zwei Kriegen unterstützt. 2006 im Krieg mit der Hisbollah im Südlibanon, der also gegen Schiiten geführt wurde. Saudi-Arabien, das ein sunnitisches Regime ist, unterstützte Israel auch gegen die Hamas zu Beginn des Gaza-Konflikts in diesem Jahr. Denn Saudi-Arabien ist selbst verfeindet mit den Schiiten und hat auch Probleme mit Schiiten im eigenen Land. Sie fürchten, dass die Schiiten und schlussendlich der Iran die Gebiete im Osten ihres Landes, es sind Erdölgebiete, übernehmen könnten.
Saudi-Arabia knows that it's the next target of Iran. This is why Saudi-Arabia supports Israel in this case.
Israel scheint nur mehr das Nadelöhr zu sein in einem viel größeren Konflikt im Nahen und Mittleren Osten. Mordechai Kedder, der Jahrzehnte im israelischen Geheimdienst gedient hat und heute arabische Studien lehrt, skizziert die Fronten so.
The Emirate of Qatar already joined the Iranian coalition.
Das Emirat von Katar koaliert bereits mit dem Iran, mit der Hisbollah, mit der Hamas und anderen. Und weitere Staaten werden die Seiten wechseln zum Iran, wenn sie merken, dass die Welt nichts tut. Mubarak von Ägypten sieht das auch mit Sorge und hat dies auch offen ausgesprochen. Ebenso der König von Jordanien, Abdallah. Und die meiste Angst vor dem Iran hat Saudi-Arabien. Sie wissen, nach dem Irak werden sie das nächste Ziel des Iran sein. Alle im Nahen Osten haben Angst vor den Iranern.
Everybody is afraid in the Middle East from Iranians.
Wäre demnach die Gefahr für die unmittelbaren Nachbarn Irans nicht noch viel größer und im wahrsten Wortsinn naheliegender als die Gefahr für Israel?
Yes, because they are closer to Iran. Their ability to defend themselves is smaller, because Israel might have some ability to do something against Iran, while Kuwait has no ability and Bahrain no ability.
Die kleinen Golfstaaten hätten kaum die Möglichkeit, sich gegen einen iranischen Angriff zur Wehr zu setzen, meint Mordechai Kedder. Er spricht vom Hass, den die Iraner auf die sunnitischen Araber hätten, und darum sei es für die Ayatollahs auch gar nicht schlimm, wenn bei einem Angriff auf Israel unzählige Muslime sunnitischen Glaubens getötet würden. Doch Ulrich Tilgner ist sich hingegen ganz sicher, dass Iran nicht so unvernünftig sein werde, einen solchen Angriff zu fahren. Ein Angriff auf Israel käme einem Selbstmord gleich.
Weil jeder Politiker in Teheran weiß, ein Angriff auf Israel ist das Ende der Islamischen Republik, weil dann die USA eingreifen werden. Und das möchte man natürlich nicht.
Und die Normalbevölkerung im Iran? Was denken die Menschen dort? Zwar ist Hitlers Mein Kampf im Iran wie auch in den arabischen Ländern ein Bestseller, aber wird er auch gelesen und befürwortet? Nein und ja, meint Ulrich Tilgner. So sei auch die Situation der letzten Juden im Iran ambivalent.
Aber es gibt eben noch eine aktive jüdische Gemeinde, die steht zunehmend unter Druck. Aber die eigentliche Unterdrückung geht gegen Baha'is, gegen ganz andere Gruppen. Also die Juden sind noch als eine der drei großen monotheistischen Religionen im Iran akzeptiert. Also die Stellung der Juden wird immer schwieriger, auch gerade weil Ahmadinejad diese Rhetorik pflegt und weil der Antisemitismus dadurch aktiver wird. Also es gibt in der iranischen Gesellschaft einen Antisemitismus, da reden die Juden zwar sehr ungern in Teheran drüber, aber es gibt ihn. Und der hat auch zugenommen, aber offiziell haben die Juden einen Vertreter im Parlament, das muss man einfach mal so sagen, weil es in anderen islamischen Ländern nicht so ist.
Wachsender Antisemitismus, ja, aber das sei nicht das Thema, was Herrn und Frau Iraner wirklich umtreibe.
Sie haben andere Sorgen, die Reformbewegung jetzt, die ja bei den Wahlen unterlegen ist, hat immer wieder gesagt, wir dürfen nicht unser Geld in Palästina ausgeben zur Unterstützung der palästinensischen Opposition. Wir müssen erst einmal hier die Probleme in unserem Land lösen.
Und auch Mordechai Kedar macht einen deutlichen Unterschied zwischen der Hassrhetorik der regierenden Klasse und der iranischen Mehrheitsbevölkerung.
95% of the Iranians are secular.
95% der Iraner sind säkular. Und sie hassen die Ayatollahs. Das haben wir nach den Wahlen im Juni ja gesehen. Aber sie wollen sich auch nicht opfern, um das Regime zu stürzen und die religiöse Diktatur gegen eine andere Diktatur einzutauschen.
So why be killed in the streets in order to change the Ayatollahs in other dictators?
Auch wenn also Ahmadinejad jedes Jahr in übelsten Worten zur Vernichtung Israels aufruft, auch wenn der Iran anti-israelische Terrorgruppen ausrüstet, auch wenn Iran vor der UNO den Holocaust leugnet, etc. Gleichzeitig kommen auch wieder ganz andere Töne aus der iranischen Staatsführung, auch von Ahmadinejad selber, erinnert Ulrich Tilgner.
Ich habe Politiker gehört im Iran, die gesagt haben, wir sind zu allem bereit. Auch zur Anerkennung Israels, wenn die Probleme in der Region gelöst werden. Also der Stellvertreter von Ahmadinejad hat gesagt, wir sind mit dem jüdischen Volk befreundet. Daraufhin musste er gehen. Der Mann, den Ahmadinejad zu seinem Stellvertreter vorgeschlagen hat. Daran können Sie erkennen, ich würde eher sagen, es gibt eine Art von Hassliebe. Also die Probleme zwischen den Iranern und den Arabern sind sehr groß. Und man hat da immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass Israel eine Art natürlicher Bündnispartner ist. Aber wenn es um Rhetorik geht und auch wenn es um Machtpolitik geht, wird diese anti-israelische Rhetorik immer wieder benutzt, weil sie natürlich wunderbar funktioniert, um zu zeigen, wie isoliert Iran ist. Daraus versucht Ahmadinejad immer wieder Pluspunkte abzuleiten. Also ich glaube, er hat ein ganz, ganz taktisches Verhältnis zu Israel. Wenn die Anerkennung Israels die Anerkennung der Islamischen Republik im Westen bringen würde, würde Iran Israel anerkennen.
Die Israel-Frage also eine Manövriermasse im Machtspiel des Irans.
Ich glaube, das Problem ist, solange es keine Beziehung zwischen Israel und Iran gibt und solange das palästinensisch-israelische Problem nicht gelöst ist, muss Israel Angst haben. Das ist der Grundpunkt. Und solange es keine Beziehung zwischen Teheran und Tel Aviv gibt, wird Israel immer wieder als Blitzableiter für welch chaotische Politik auch immer dienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.